Einen schönen guten Abend, freue mich sehr, dass Sie dabei sind. Herzlich willkommen zu unserer Sendung, in der wir heute viele Themen haben. Aber insbesondere wollen wir versuchen, einen etwas anderen Blick auf China zu werfen. Und es ist vor allen Dingen Xu Yugu, der diese Perspektive mitbringt. Politikwissenschaftler, der Anfang der 80er in China, in Wuhan, seinen Bachelor gemacht hat, um nur wenige Jahre später in Bonn zu promovieren. Das ist diese atemberaubende China-Geschwindigkeit offensichtlich. Und einer, der uns einen wirklich interessanten Blick auf beide Welten bieten kann, die chinesische und die deutsche. Und da gibt es bei allen Differenzen ganz erstaunliche Gemeinsamkeiten. Xi, sagt er, wäre eigentlich der natürliche Partner der deutschen Grünen. Und unsere beiden Systeme, glaubt er, das chinesische und das deutsche, könnten enorm voneinander profitieren. Und dann folgt ein, wie ich finde, erklärungsbedürftiger Satz. Demokratie gegen Autokratie, sagt er, das ist mir zu einfach. Da gibt's auch noch was dazwischen. Und ich beobachte, sagt er, wie westliche Demokratien plötzlich immer öfter gezwungen sind, autoritäre Elemente zu übernehmen. Und umgekehrt müssen sich autokratische Systeme plötzlich um sowas wie Transparenz bemühen und gegen Korruption vorgehen. Das heißt etwas, was man nur aus Demokratien kennt. Was genau meint er damit? Herzlich willkommen, freue mich sehr. Dann eine Frau bei uns, die ein bisschen skeptischer klingt, Antje Höning, eine der bekanntesten Wirtschaftsjournalistinnen des Landes, die sagt, ich warne vor einer China-Euphorie und ich glaube, das sieht der Kanzler, das sieht Merz genauso. Warum, wird sie uns erklären und wir wollen sie fragen, was es bedeutet, wenn China für Trump der Endgegner ist, wie sie es ausdrückt. Herzlich willkommen, freue mich sehr. Ja, apropos Endgegner, für Antje Höning ist dieser Mann einer der klügsten, das war das Kompliment, und polarisierendsten Politiker der letzten Jahrzehnte, Jürgen Trittin, der bis zu seinem Ausstieg im Januar 24, glaube ich, war es, außenpolitischer Sprecher seiner Fraktion war. Und der sagt, für die Chinesen gilt eine sehr einfache Formel. Achtung, Mao hat uns befreit. Deng hat uns reich gemacht und Xi wird uns stark machen. Mehr, sagt er, muss man eigentlich nicht wissen. Trotzdem hält er China, und das ist interessant, für eine ganz andere Macht als Russland. China, sagt er, meidet das Risiko. Und China hat noch ganz andere Mittel, um seine Interessen durchzusetzen, als das Militär. Russland, sagt er, kann nur Militär. China kann sehr viel mehr. Was wird er uns erklären? Herzlich willkommen. Ich freue mich sehr. Schön, dass Sie alle da sind. Ja, wir haben viel zu besprechen. Herr Trittin, gleich vorab, wie wird denn da im Moment in Berlin regiert? Um es so zu fragen, der Schaden rund um die mögliche Verfassungsrichterin Frauke Brosius-Gerstorf, wie groß ist der, der da jetzt entstanden ist?
Ist der zweite Fall, wo die Koalition wegen Widersprüche in den eigenen Reihen nicht handlungsfähig war. Sie hatten zwei Anläufe gebraucht, um den Kanzler zu wählen, bedurfte sozusagen der helfenden Hand der Linkspartei und der Grünen, damit es einen neuen Wahlgang gibt. Jetzt hatte man sich darauf verständigt, eine Liste, die war mit den Grünen offiziell, mit, wenn ich das richtig interpretiere, mit der Linken inoffiziell abgestimmt. Und die ist dann erneut an inneren Widersprüchen in der Union zum Platzen gebracht worden. Und das heißt, Jens Spahn kann seinen Job nicht.
Das ist jetzt die übliche Provokation.
Ein Fraktionsvorsitzender muss solche Entwicklungen in der eigenen Fraktion,
genau, das, ist
das
der
wirft
Punkt,
ja jetzt auch Fragen auf, wo eigentlich die Stimmen gefehlt haben bei der Wahl von Merz. Waren ja gleich die Sozialdemokraten unter Verdacht und es kommen ganz neue Ideen auf.
Zum Beispiel?
Dass sie aus der Union gekommen sind nach diesem Vorgang. Ein Fraktionsvorsitzender muss so in die Fraktion vernetzt sein, dass er solche Stimmen hört und dass er nicht vorher abschließt mit dem Koalitionspartner und in diesem Fall ja auch noch zwei Oppositionsfraktionen über eine Liste, wenn er nicht seine Leute hinter sich hat. Das ist das Grundregel, die man braucht, und da hat er versagt.
Wie hätte das machen sollen? Also ich meine, war das wirklich die Fraktion oder ist da etwas möglicherweise von außen an die Fraktion herangetragen
Natürlich
worden?
Natürlich ist da was von außen herangetragen worden. Das hat eine Kampagne gegeben aus der Ecke von Julian Reichelt und anderen. Also Leute, die eine offene Front zur AfD haben, aus der Lebensschützerbasis. Aber sowas muss man natürlich ein Stück antizipieren. Das ist ja nichts Überraschendes an dieser Stelle. Eine Saskia Ludwig erzählt ja die Dinge, die sie jetzt erzählt, auch nicht seit gestern. Mhm. Und das muss ein Fraktionsvorsitzender tatsächlich dann so beherrschen, weil sonst ist er ja nicht geschäftsfähig. Er muss ja mit anderen Fraktionen sagen, ich mache euch diesen Vorschlag und ich sorge dafür, weil meine Leute stehen dahinter.
Haben Sie es schon geahnt in dem Moment, als Merz da stand? Beatrix von Storch stellt ihm diese Frage. Und der Kanzler sagt so, ja. War da schon sowas in der Luft?
Ja, es war ja in den sozialen Medien, war ja diese Stimmung schon da und die Kampagne lief. Mhm. Und natürlich ist das am Ende, geht das nicht nur mit Jens Spahn, sondern auch mit Friedrich Merz nach Hause, weil er hat uns ja ordentliches Regieren versprochen. Ich habe dazu immer gesagt, ja, wir versprechen als Grüne ordentliches Opponieren dagegen, aber wir wünschen uns auch, dass nach einem Jahr Nichtregierung, die ist das letzte Jahr der Ampel, jetzt ordentlich regiert wird. Wir werden dann, weil uns das und das nicht passt, dagegen ordentlich Opposition machen und genau dazu kommt es nicht.
Mhm. Frau Höning, er hat ja recht, ne? Wie kann sowas passieren, dass ein Fraktionsvorsitzender offenbar nicht gut genug vernetzt ist in seiner eigenen Partei, um zu spüren, was da los ist? Ich habe es so gehört, erfahren irgendwie von Menschen aus der CDU, die schon Tage vorher ahnten, dass sich da was zusammenbraut. Und die sagten, das geht schief. Da gingen die noch davon aus, dass es funktioniert.
Genau, und das ist ja nicht unter der Bettdecke geschehen, sondern das ist ja in aller Öffentlichkeit geschehen. Diese Debatten über das Verhältnis von Frau Brosius der Gersdorf zum Thema Abtreibung ist ja öffentlich gemacht worden. Mhm. Das heißt, da hätte er das einschätzen müssen. Es gibt zwei Möglichkeiten. Entweder hat er gesagt, ist mir egal, ich kriege das hin und wenn ich mich da bei der Fraktionssitzung hinstelle, passt das. Oder er hat unterschätzt, wie viele das sind. Am Ende des Tages fängt der Fehler natürlich vorher an. Also die Union erweist sich ja als schlecht vorbereitet auf diese Regierung, auch in anderer Hinsicht. Die hätten ja in der letzten Legislatur schon einen Verfassungsrichterposten besetzen können. Das haben sie dann nicht hingekriegt, nachdem die Grünen die eine Kandidatin abgelehnt haben.
Wegen zu konservativ.
Wegen zu konservativ. Aber da hätte man ja ahnen können, wie wird der neue Bundestag? Da müssen wir jetzt mal schon Entscheidungen treffen. Und das andere, was natürlich völlig absurd ist und die Union fesselt. Sie haben einen Nichtvereinbarkeitsbeschluss mit der Linkspartei, ist aber jetzt permanent auf die Linkspartei angewiesen bei diesen Zweidrittelgeschichten. Und will das nicht mit der AfD. Das holt sie dann ein. Dieses Geraune gibt es in der Union, offene Flanken auch zur AfD, wollen da womöglich welche aus der Union auch schwarz-rot destabilisieren, damit man sich zur anderen Seite
Sie meinen, um vorzubereiten, schwarz-blau?
Genau, möglicherweise.
Was hören Sie da, Frau Höning? Das würde mich mal interessieren.
Ja, da hört man, dass das durchaus Abstimmungen gibt. Keine Namen weiß man. Man kennt keine Strategie.
Im Bundestag oder wo? Oder auf Landesebene?
Auf Parteiebene. Wer da der Drahtzieher ist, kann ich nicht sagen. Aber dass so die Erklärung ist, dass da so zweimal gegen geschossen wird. Denn wie Herr Trittin ja zu Recht, wir werden uns gleich ja sicher auch noch streiten, aber in dem Punkt, wer eigentlich zu Recht gesagt hat, bei der Wahl des Kanzlers, ist ja auch bis heute nicht klar, wer waren diejenigen, die Friedrich Merz da den Erfolg vermasselt haben. Und in der Tat, Jens Spahn ist schneidig in der Ansage und in den Worten. Zweimal hat er das Gesellenstück vermasselt. Und das ist nicht gut. Und es ist auch nicht damit getan, dass das jetzt runtergeredet wird.
Bevor wir gleich den Politikwissenschaftler auch in der Runde hören, muss ich noch einmal nachfragen, Herr Trittin. Schwarz-Blau.
Ja, es gibt ja ein Beispiel dafür. Die Abgeordnete aus Brandenburg, Saskia Ludwig, hat auf einen Tweet eines AfDlers, die CDU solle das verhindern, auf X geantwortet, Job erledigt, Smiley. Das heißt, da findet sozusagen offen die Kooperation zwischen AfD-radikalen, gesichert rechtsextremistischen Kräften und einer Abgeordneten der CDU statt.
Na gut, eine Frage ist, etwas zuzustimmen, was in deinem eigenen Interesse ist.
Aber sie hat nicht nur einfach so selber, sondern sie hat ihm geantwortet. Das war nicht schon ein Tweet, der alle Grenzen überschreitet und da ist von Brandmauern nicht die Rede. Aber das ist die Braunzone der CDU.
Genau, man muss aber trotzdem natürlich der Fairness halber auseinanderhalten. Also in den offiziellen Verlautbarungen steht die Brandmauer. Friedrich Merz hat ja bis auf diese eine Abstimmung, wo er es in Kauf genommen hat, eigentlich auch klare Kante gezeigt. Aber da deswegen scheint jetzt was ein Unterstrom zu laufen, den er nicht kontrollieren kann.
Das meine ich. Also den einen Ausreißer, auch die zwei und die drei, die gibt es immer und in jeder Fraktion. Aber ist das mehr? Ist das strukturell?
Ja, Herr Kretschmer, Sachsens Ministerpräsident, möchte wieder über Nord Stream 2 reden und wann man das in Betrieb nimmt. Das ist ja genau die Forderung von der AfD auch. Und das ist ja da eine prominente Figur, die sich da...
Kretschmer in Schutz nehmen, ne? Er kann ja diese Forderung haben, auch ohne die AfD. Die kann er einfach so haben.
Nein, aber es ist ja eine russlandfreundliche Forderung.
Also für mich kein Beleg dafür, dass Michael Kretschmer jetzt irgendwie gemeinsame Sache mit aber, und schon gar nicht Michael Kretschmer.
Gut, aber er ist eine sehr russlandfreundliche Position, die in diesen Zeiten ein bisschen schwierig ist.
Ja. Ich wollte nur sagen, ich weiß auch nicht, ob das mehr ist als eine randständige Position. Aber es gibt innerhalb der Union sozusagen namentlich und zitierbar Kräfte, die diese, und zwar auch der Bundestagsfraktion, die eine solche Kooperation nicht für ausgeschlossen hat. Wie stark die ist. Mhm. Ich glaube, dass der Jens Spahn stand ja auch immer im Verdacht, zu dieser Option zu haben. Die Rede von Merz am Vorabend der Wahl, wo er gesagt hat, eigentlich haben ja die Kräfte rechts der Mitte eine Mehrheit und wir wollen nicht, dass die links der Mitte immer mitbestimmen, was er jetzt ja praktizieren muss, wenn er nicht mit Antidemokraten koalieren will. Dafür stand ja Jens Spahn. Und so überraschend ist das eben, dass er nun gerade diejenigen, die ihm wahrscheinlich ideologisch nahestehen, so unterschätzt hat.
Herr Gu, wie schauen Sie da drauf? Ich habe gerade bei dem, was Sie sagen, Herr Trittin, Ihren Satz im Ohr, den ich gerade zitiert habe. Also sozusagen diese Idee, dass es da mehr geben muss als nur Demokratie versus Autokratie. Also dass Systeme plötzlich, also Sie beschreiben es so, wir leben in einer Zeit, in der Systeme sich wirklich nachhaltig verändern. Und da rutschen Dinge zusammen, andere fallen auseinander. Wir werden sozusagen Strömungen sehen, die sich gegenseitig befruchten, was im Moment noch unvorstellbar ist. Aber Sie sagen, das wird kommen.
Es wird kommen, aber diese Gefahr im Bundestag betrachte ich doch unter einem anderen Aspekt. Das ist für mich schon ein Beispiel dafür, dass dass Parlamentarismus, also die Demokratie in Deutschland funktioniert. Das heißt, diese Phase zeigte, dass kräftige oder mächtige Figuren innerhalb der Partei der Regierung doch ausrutschen könnte, nicht alle Parlamentarier manipulieren könnte, mit Anführungszeichen.
Also zu einer geschlossenen Abstimmung bringen können.
Genau, das könnte auch gute Eindruck entwickeln bei den normalen Wählerinnen und Wählern, um zu zeigen, dass doch, wenn Parlamentarier selbstständig entscheiden können, da muss man akzeptieren. Weil für mich ist es keine dramatische Entwicklung. Ein Drama ist das nicht. Schauen wir mal die Demokratie in Japan und in Südkorea. Und das ist Peanuts. Das ist eigentlich Kleinigkeit, dass eine Kandidatin nicht keine Mehrheit bekommen hat. Zwei Drittel Mehrheit und dann, dann könnte man noch einmal versuchen, Meinungs- und Bildungsprozesse neu zu gestalten und Konsens zu entwickeln. Natürlich, es zeigt auch, diese war, dass parlamentarische Demokratie für den Regierungschef ist sehr wichtig. Sein politisches Schicksal hängt davon ab.
Genau.
Immer parlamentarische Mehrheit
auch von diesem Handwerk
zu bekommen.
Also wenn das nicht funktioniert, wenn du als Kanzler deine Fraktion nicht hinter dir weißt, sicher, dann hast du ein Problem.
Ja, aber so weit ist es nicht. Ich meine, der Regierungschef, sein Schicksal hängt davon ab, dass er immer parlamentarische Mehrheit bekommt. Aber in diesem Fall, aus meiner Sicht, die Kanzlerschaft von Merz ist nicht gefährdet.
Nein, das glaube ich auch nicht.
Das glaube ich
würde
auch nicht.
Auch keiner behaupten.
Was anderes. Die haben sich in eine ziemliche Sackgasse reinmanövriert. Weil die Idee, dass man das jetzt zwischen CDU und SPD irgendwie aushändelt und wer die Nerven verliert, hat es durchgesetzt, das funktioniert ja nicht. Sondern sie werden jetzt umso mehr nicht nur eine Mehrheit, wir brauchen eine Zweidrittelmehrheit. Wenn der Bundestag diese Richterinnen und Richter benennen soll, bedarf es einer Zweidrittelmehrheit. Und dann wird man mit den Grünen sprechen müssen, wenn man irgendwas anderes will als den bisherigen Vorschlag. Und man wird auch, Dobrindt hat das ja schon angedeutet, mit der Linkspartei reden müssen. Aber so aus sich heraus ist diese Regierung nicht handlungsfähig, sondern hat sich eine Sackgasse reinmanövriert.
Und Peanuts, haben Sie recht, auch nicht. Denn wenn es schon bei so einer vergleichsweise kleinen Personalie...
Wenn schon bei den Peanuts nicht klappt, dann wollen wir gar nicht wissen, was bei den ganz großen dicken Nüssen ist.
Und der Bundespräsident hat ja auch gesagt, noch ist das Verfassungsgericht nicht beschädigt. Was war ja eine bemerkenswert politische Äußerung des Bundespräsidenten. Das heißt, er fürchtet dass das schon. Und es ist natürlich schon entscheidend, wer da in Karlsruhe sitzt. Die werden ja in den nächsten 4 Jahren über haarsträubende Sachen urteilen müssen.
Von Ihnen, Frau Höning, gibt es diesen schönen Satz, was wir jetzt erleben. Dagegen waren die Jahrzehnte davor eine schöne Urlaubsfahrt. Die letzten Jahrzehnte bundesdeutscher Demokratie, das ist jetzt vorbei. Warum?
Ja, die Herausforderungen in so einem Parlament, wie wir das jetzt haben, sind natürlich immens. Und wir haben keine Zweidrittelmehrheit mehr im Bundestag für die Parteien der Mitte. Und es wird reicht eben für viele Entscheidungen nicht mehr die Kanzlermehrheit. Der Haushalt reicht. Aber die Frage Schulden, Sondervermögen, haben Sie ja deshalb schon vorgezogen, damit es dazu nicht kommt. Die Frage Wehrpflicht für Männer und Frauen wird eine Frage sein, die mit Zweidrittelmehrheit entschieden werden muss. Und wenn man das nicht traut, nicht organisiert bekommt, wird es dabei bleiben, dass es nur die Wehrpflicht für Männer gibt.
Die Finanzierung der Bundeswehr musste man auch so gestalten, dass das nicht nötig ist.
Dann steht ja die Veränderung der Schuldenbremse noch aus. Also die haben ja bisher nur 2 Töpfe gemacht. Aber eigentlich will man ja die Schuldenbremse weiterentwickeln, in Anführungszeichen, oder weiter abschaffen. Auch dafür wird man eine Zweidrittelmehrheit brauchen. Und deswegen bricht für Deutschland da ein ganz anderes Jahrzehnt an. Und darum ist es eben keine Peanuts. Wenn es schon an der Personalie, wo die vergleichsweise
eingeübter demokratischer Prozess. Ne?
Genau, wie man auch mit Kandidaten umgeht, die einem nicht so behagen, aber dann macht man ja Pakete. Wenn das schon so dramatisch und in aller Öffentlichkeit schief geht, dann mache ich mir Sorgen, wie es bei den Fragen ans Detail geht.
Sehen Sie auch so, Herr Trittin? Also dieser alte bundesdeutsche Parlamentarismus, den gibt es nicht.
Wir leben in einer anderen Welt. Das muss man einfach klar so sehen. Auf der einen Seite sind das die internen Gründe, also ein vielfältigeres Parlament, das Erstarken einer faschistischen Partei, die doppelt so stark ist wie die beiden demokratischen Oppositionsparteien. Stärker als die. Das ist ja der Grund, warum Grüne und Linke keinen Untersuchungsausschuss
haben. Plötzlich wird so eine Personalie Kulturkampf.
Ja, die ist ja auch bewusst von rechts zum Kulturkampf gemacht worden.
Aber offenbar fällt sie ja
hinweisen will, ist, dass wir als Bundesrepublik Deutschland ja nicht in einem sozusagen luftleeren Raum leben, sondern wir haben um uns herum einen Aufschwung von rechtsradikalen, faschistischen Bewegungen und Parteien. Kulturkampf globalisiert sich. Für den rechten Rand von Trump bis Beatrix von Storch gibt es 3 Feindbilder. Farbige Menschen, diverse Menschen oder queere Menschen und Ökos. Das sind die 3 globalen Feindbilder der Rechten. Und da führen die ihren Kulturkampf drüber. Und in diesem Fall ist das ganz gezielt und offensichtlich mit großer Wirkung innerhalb der Union zum Erfolg gekommen.
So, bevor wir gleich über China sprechen, 2 aktuelle Themen müssen wir noch ganz kurz einmal beleuchten, weil es mich interessieren würde, was Sie darüber denken. Trump sagt 100% Zölle auf Russland, wenn es in den nächsten 50 Tagen keinen Waffenstillstand gibt. Was ist das? Durchzuhalten, nicht ernst zu nehmen?
Wir haben auch erlebt, wie er die Zölle auf Europa angekündigt hat. Er hat ja gesagt, auf die Handelspartner von Russland soll es auch diese Zölle geben. Ich glaube, das wird Putin
also
nicht...
Also Sekundärzölle sozusagen, ne? Die gefürchteten Sekundärzölle.
Genau. Ich glaube, es wird Putin nicht beeindrucken. Ihn haben ja bisher auch die Wirtschaftssanktionen nicht beeindruckt. Ihn hat der Crash von Nord Stream nicht beeindruckt. Er hat da militärische Ziele an erster Stelle. Deshalb wird das nichts nützen. Sympathischer ist, dass Trump im gleichen Atemzug gesagt hat, er möchte jetzt auch die Waffenlieferungen an die Ukraine erhöhen. Das haben wir ja vor 8 Wochen im Oval Office noch ganz anders erlebt. Das, finde ich, ist die gute Botschaft daran. Und Trumps Politik ist ja begrenzt. Er löst ja jedes politische Problem mit Zöllen. Brasilien, China, Europa, es gibt immer andere politische Gründe und seine Antwort sind Zölle. Das wird am Ende ja weniger heiß gegessen, als es gekocht wird. Aber deshalb Ich fürchte, glaube, Putin wird sich davon nicht beeindrucken lassen.
Und die 30%?
Ich glaube, dass ein Punkt ist schon bezeichnend. Er bewegt sich langsam, und das ist ein gutes Signal, aus dieser Ecke des Putin-Verstehers und Schuldzuweisers an die Ukraine raus, weil Putin seinen Plan, er macht da jetzt Frieden, und seine Ambitionen, vielleicht kriegt er doch noch mal den Friedensnobelpreis, ein Stück weit zerstört hat. Und deswegen ist diese Drohung erstmal eine, die so typisch Trump ist, auf den Tisch gelegt. Und sie kommt, wissen wir nicht. Da bin ich übrigens, bei der bin ich skeptischer als bei der Frage, dass er einen festen Willen hat, Europa mit Zöllen zu setzen.
Ich will einmal die Wirtschaftsjournalistin fragen, die 30% EU-Zölle, ich meine, was würde das denn bedeuten? Ich habe einen Satz von Merz gehört, der sagte, wenn das kommt, dann können wir uns anstrengen, wie viel wir wollen, dann war es das.
Ja, das wäre in der Tat dramatisch, wenn die 30% kämen. Schon jetzt leidet die Autoindustrie ja darunter, dass sie 25% hat, Stahl hat und Alu haben 50%. Dann wäre das für alle und für Chemie, für viele Maschinenbauer, wären ihre Waren damit in den...
Ne?
USA unverkäuflich. Ja. Pharma ist ja bisher noch ausgenommen, aber die könnten dann doch ziemlich einpacken. Und so hat ja auch die Industrie sich geäußert. Deshalb ist die Industrie ja auch übrigens so zurückhaltend, was das Druckmachen auf die EU angeht. Jetzt ist ja die Frage, wie geht die EU damit um? Soll sie jetzt massiv dagegen gehen oder soll sie Zuckerbrot und Peitsche machen? Mhm. Die EU macht Zuckerbrot und Peitsche. Ich finde es richtig.
Sie finden es richtig. Bevor wir gleich hören, was der chinesische Weg sein könnte, wie würden Sie es machen? Was ist das, was wir da besichtigen?
Ich sehe wenig Peitsche bei der Europäischen Union auf die Stahlzölle und Aluminiumzölle hat man was angekündigt, aber nicht vollzogen. Mhm. Wirkliche Antworten auf die jetzige Zolldrohung ist nicht da. Das sagt jetzt nicht, dass ich es klug finde, Zölle zu verhängen. Das ist nicht klug. Das behindert den Handel. Aber wie vermeidet man Zölle? Das ist die interessante Frage. Und da muss man sich als Europa die Frage stellen, ob die Art und Weise, wie es China gemacht hat, eben genauso auf der gleichen Ebene zu antworten, um dann zu einem Agreement zu kommen, nicht vielleicht klüger ist, als diese von Deutschland angetriebene Haltung, schlag uns ins Gesicht, wir halten die andere Backe auch noch hin und am Ende führen wir zu einer Verhandlungslösung. Meine Erfahrung in dem Umgang mit solchen Menschen wie Trump ist, das verstehen die als Einladung draufzulegen und nicht als Einladung zu ernsten Ergebnissen.
Wie würden Sie diese Trump'sche Verhandlungspolitik, wie würden Sie das beschreiben? Was sehen wir da gerade?
Ich glaube, das ist eine ganz einfache Logik, die kennt man von Mobstern. Also amerikanischen Gangstern, die kommen in einen Raum, legen eine Knarre auf den Tisch und sagen, entweder machst du das und wenn du dann keine eigene Knarre hast, musst du unterschreiben. Und sie interpretieren das Angebot eines Kompromisses als Schwäche und erhöhen eher die Forderung. Das ist die Grundhaltung. So wird auf dem New Yorker Immobilienmarkt verhandelt und diese Struktur prägt ihn bis heute. Und da haben meines Erachtens die Chinesen
Strategie.
Die haben einfach dagegen gehalten und dann ist man am Ende zu einer Verständigung gekommen und davon ist Europa noch ein Stück entfernt. Ja,
die chinesische Regierung hatte natürlich eine andere Beurteilung des menschlichen Charakters von Donald Trump. Man glaubt, der Typ ist unersetzlich. Das heißt, wenn du ihm einen Finger gibst und da möchte gerne die ganze Hand haben. Also die beste Methode wäre...
Wieso nur die Hand?
Genau, die beste Methode wäre, weil das ist maximale Erpressung, was Donald Trump macht gegenüber aller Seiten. Ne? Deswegen viele chinesische strategische Denkende, aber auch die Regierung meinen, okay, gegen diese maximale Erpressung, da müsste man eigentlich auch maximale Gegendruckmaßnahme anbieten. Es gibt solche Charakter, was Donald Trump gezeigt hat, Eitelkeit, unbegrenzte narzisstische Eigenwerbung und Prahlerei. Das sind Phänomene, die bekannt sind in der chinesischen Kultur. Es gibt einen Katalog von 36 Strategen, wo man schon vorhandene Gegenstrategie seit 2000 Jahren entwickelt hat. Die beste Strategie gegen Donald Trump ist die Nummer 4. Und zwar ausgeruhte auf den erschöpften Feinden zu warten. Und das ist genau die Strategie, die
ausgeruht auf den erschöpften Feinden
zu warten. Das war auch die Strategie, die Helmut Kohl gerne eingesetzt hat.
Ja, spannend. Bei uns läuft das unter 7 Todsünden. Das ist ein anderes Konzept,
geht
in eine ähnliche Richtung.
Deswegen diese Tit for Tat. Also diese.
Aber wie haben denn die Chinesen die Einschätzung der Chinesen von Trump im Vergleich zu Biden, Joe Biden?
Joe Biden ist natürlich für die Chinesen sehr schwer zu behandeln. Also Donald Trump scheint für die chinesische Kollegen, Freunde, eine leichte zu pflegende Fahrt.
Weil
er unberechenbar ist, aber weil er leicht nur die Strategie hat. Maximale Erpressung, aber wenn du das genauso das machst, dann wird er zurückziehen. Also ja. Deswegen die Strategie der Chinesen ist einfach Tit for Tat. Also wie du mir und dann so ich dir. Das ist so. Das hat funktioniert.
Bei den seltenen Erden. Und er sagt Zölle, die Chinesen sagen seltene Erden, dann kannst du deine Waffen nicht mehr bauen.
Genau, es gibt keine neue Strafzölle mehr. Die ist zurückgekehrt. Die beiden Seiten, China und USA, sind zurückgekehrt zu Joe Bidens Situation. Die Chinesen müssen sowieso mehr Steuern zahlen. Und jetzt geht darum, wirst du weiterhin deine Chips, Exporte verbieten oder nicht? Wenn du das machst, und dann gebe ich dir keine seltene Erde. Und jetzt kommt der Kompromiss.
Aber
so funktioniert das.
Da haben Sie recht. Donald Trump versteht wahrscheinlich nur eine Sprache, die der Härte. Aber die EU hat ja schon auch die Peitsche in den Raum und auf den Tisch gelegt. Sie hat droht mit der Digitalsteuer, die amerikanischen Tech-Konzerne sehr treffen würde. Und sie hat die Liste erhöht, was sie alles mit Gegenzöllen belegt. Und da sind einmal wirtschaftlich relevante Produkte, aber auch symbolische Produkte, Bourbon, Harley-Davidson, die dann in den republikanischen Staaten
wehtun.
Ja, aber das ist was anderes, was von der Leyen gemacht hat. Das ist so Ankündigung, wir sind dabei, Gegenmaßnahmen vorzubereiten. Und wenn du nicht nachgibst, dann werden wir Anbindung. Das ist total ganz anderes. Die Chinesen sagen, du machst 30, okay, ich mache auch 30. Ja, du wirst auf 50 gehen und ich gehe auf 50. Du gehst auf 500, 145, ich gehe auch mit. Und dann kam unter. Und von der Leyen macht die Kommission, die nur angekündigt, oh ja, wir bereiten was vor. Aber eine richtige Kopie von chinesischer Strategie wäre, gestern habe ich den Brief bekommen, 30%, dann kündige ich auch an, ich mache auch 30%. Egal.
Ja, wir werden
dann
sehen,
reden wir.
Bis zum 1. August ausgeht. So lange haben wir Zeit.
Ich glaube, dass die Sprache, die Trump versteht, eher diese simple, Entschuldigung, was ich so sage, simple chinesische Logik ist, während dieses ich kündige an etwas ist, was als Schwäche angesehen ist. Aber trotzdem sage ich noch mal, an dieser Stelle, das ist ja nichts Neues, dass wir unterschiedliche Interessen innerhalb der Europäischen Union haben. Nur muss man dann frühzeitig sich auf das verständigen, wo alle was zu geben haben und auch was zu verlieren haben. Also auch solche deutschen Interessen mit berücksichtigt werden. Mein Eindruck ist zurzeit, dass genau diese Klärung innerhalb der Europäischen Union, insbesondere zwischen Deutschland und Frankreich, noch nicht stattgefunden hat. Und das riechen die Amerikaner natürlich und sagen, alles, was die sagt, das wird schon nicht so dick kommen. Im Zweifelsfall wird die deutsche Automobilindustrie Frau von der Leyen an die Kette legen. So würde ich jetzt auf der anderen Seite des Atlantiks denken.
Weil wir gerade auch schon so viel über China sprechen, Herr Gu, lass uns einmal ein bisschen grundsätzlicher werden. Wie schauen Sie sozusagen auf diese deutsche Diskussion um China? Das ist ja von Alarmismus, unfairer Wettbewerber, tricksen uns aus, kaufen unsere Industrie, zerstören im Grunde den industriellen Kern dieses Landes, bis hin zu, lass uns versuchen, uns mit denen ins Benehmen zu setzen, weil vielleicht können wir gemeinsam gute Geschäfte machen, vielleicht ist das alles gar nicht so wild. Wie ist es denn aus Ihrer Perspektive?
Also ich betrachte diese Streiten, also diese Diskussion, Konflikte als unvermeidlich. Unvermeidlich in dem Sinne, dass es sich um zwei totale unterschiedliche politische wirtschaftliche Systeme handelt. Die Reibungen sind automatisch da. Also
die Frage ist, was wir mit dieser Reibung machen, ob daraus angenehme Wärme entsteht.
Ja, angenehme Wärme, weil das hat die Wärme ist sehr schwer zu kriegen. Mhm. Aus meiner Sicht, man hat in Europa oder in Deutschland noch nicht kapiert, was passiert ist in China. Im Großen und Ganzen. Ich betrachte China seit 40 Jahren als einen großen Schauplatz, wo insgesamt betrachtet vier große Elemente stattfinden, die aber noch nicht vollzogen wurden und noch nicht abgeschlossen worden sind, die aber noch ungewiss aussehen, ob es tatsächlich diese Experiment funktionieren können oder nicht. Das erste ist Experiment außenpolitisch, friedlich Aufzustieg, ohne aber in einen Konflikt mit etablierten Großmächten zu gehen.
Das also sozusagen Aufstieg,
ohne dabei
einen militärischen Konflikt zu geraten.
Mit den etablierten Großmächten.
Nicht so zu reizen, dass sie nicht irgendwann angreifen.
Das war das Schicksal Japans, das war das Schicksal Deutschlands. Und dieses Schicksal wollen die Chinesen nicht haben. Das
ist interessant.
Das ist einer. Und das Experiment dauert noch an, weil trotz Konfliktreibungen findet kein Krieg zwischen USA und China statt. Das hat militärische Auseinandersetzungen, trotz verschiedener Bedrohungen und polemischer Krieg, aber ruhig. Zweites Experiment. Marktwirtschaft ohne Dominanz des Privatkapitals. Das ist das Zweite. Das heißt, es muss auch nicht um den Staatskapitalismus sein, aber ein wirtschaftliches System, glauben Sie, beruhen auf zwei Säulen. Wettbewerber und Privatwirtschaft. Das ist das Modell, was man gesehen hat. Aber jetzt wollen sie unbedingt experimentieren. Marktwirtschaft, aber ohne Dominanz des Privatkapitals. Das heißt, Xi Jinping ist ein Typ, der hat kein warmes Gefühl zu Jack Ma oder auch diese großen Investoren. Das ist sozialistisch.
Jack Ma ist der Alibaba-Chef. Genau, also einer der großen Tech-Oligarchen in China, sehr entmachtet worden ist in den letzten Jahren. Auch mal zwischenzeitlich verschwunden war, wenn ich das richtig im
Kopf
habe.
Und jetzt wieder da.
Jetzt ist er wieder da,
macht Mallorca Urlaub, so habt ihr gesehen.
Genau, ist sozusagen
das ist frei geworden.
Die Chinesen, ich muss das mal kurz erklären, damit die Leute das verstehen, quasi die chinesische Entsprechung von Amazon. Also sozusagen der chinesische Jeff Bezos, könnte man sagen. Ne?
So Amazon ungefähr. Oder eBay.
Genau.
Ja, so. Drittes Experiment ist Urbanisierung ohne Slums. Das heißt, verständlich, die Bauern zu befreien aus der Agrarwirtschaft, aber ohne dieses Elend, was wir in Brasilien oder Indien sehen, diese Situation wollen sie nicht haben. Ne? Das ist das dritte gesellschaftliche Experiment. Und noch wichtiger ist natürlich Modernisierung ohne westliche Wahldemokratie. Das heißt, die wünschen sich ein politisches System, wo kein Wahl stattfindet, aber durchaus Wahl stattfindet. Das heißt, im Sinne von Meritokratie.
Du musst dir etwas verdienen und dann wirst du befördert sozusagen.
Ja, genau.
Also, du bist ein guter Gouverneur
Verteilung,
in Shanghai und dann bist du vielleicht irgendwann in Peking eine große
Nummer. Verteilung der Positionen nach Leistung, Performance, nach nachweislicher Leistung. Und die Performance.
Ist das der Grund, Herr Gu, warum, das ist immer mein Eindruck nur von außen, ja? Aber mein Gefühl ist immer, in der chinesischen KP in Peking sitzen unglaublich viele fitte, schlaue Leute.
Ja, weil die Leute ausgewählt wurden.
Das meine ich.
Ist ein Auslesungsverfahren. Mhm. Das heißt, um das zu sagen, also Ihre Partei, also Frau Baerbock zum Beispiel, sie hätte keine Chance gehabt.
Wegen Mangel der Ausbildung?
Nicht Ausbildung, sondern wurde nicht ausgewählt. Xi Jinping beispielsweise
Das würde sie wahrscheinlich als Kompliment empfinden.
Ja, der war 7 Jahre lang auf dem Land mit den Bauern zusammen gelebt, Schweine gezüchtet und von normale kleine Kader bis zum Parteichef von Shanghai. Und der Shanghai-Parteichef ist ein Test für alle.
Bist du in Shanghai gut,
genau,
dann empfiehlst du dich für höhere Aufgaben.
Du musst, musst Krisenmanagement Erfahrung zeigen. Du musst managen, dieses riesengroße Monopol. Der hat alles hinter sich, aber trotzdem gibt es auch andere, andere Konkurrenten. Das heißt, es ist keine demokratische, sagen wir, zahlenmäßige Legitimation. Aber es gibt eine Wahlkommission.
Ja, ist interessant.
Organisatorisch Parlament.
Ganz kurze letzte Frage, weil Sie gerade Annalena Baerbock erwähnt haben. Gab ja immer viel Diskussion darüber. Sie hat Xi öffentlich einen Diktator genannt. Ich habe mal wieder gelesen, dass das in China schlecht angekommen ist. Nicht die Tatsache, dass man kritisiert, sondern wie man kritisiert.
Genau.
Ist das der Punkt?
Das ist der Punkt. Angela Merkel beispielsweise, aus meiner Sicht, hat sie auch China stark kritisiert. Wegen Tibet, Dalai Lama hat sie empfangen. Auch Angela Merkel war auch diejenige Bundespolitikerin, die am meisten von China Dissidenten aus dem Gefängnis geholt hat.
Okay.
Aber trotzdem ist sie bis heute beliebt in China. Weil die Art und Weise, wie sie China kritisiert, wie sie die chinesische Regierung zur Einsicht bringen, ist ganz anderes als Frau Baerbock.
Nämlich?
Also Teaching, Belehrung, das funktioniert nicht. Also lieber in einem kleineren Kreis offen die Themen anzusprechen, deutsches Interesse, europäisches Interesse zu vertreten, Menschenrechtsverständnis zu erklären und dann austauschen.
Vielleicht ist
Frau Hönig, und dann habe ich eine Frage an Jürgen Trittin.
Vielleicht ist das das Problem. Hat Annalena Baerbock ihre Außenpolitik da gemacht, um nach innen zu punkten und da Applaus zu bekommen?
Also oder zu Hause wollte, zu punkten,
in Deutschland. Oder wollte sie wirklich was erreichen? Das ist interessant, Herr Gu, was Sie sagen. Das hört sich ja so an, als hätte es so gewirkt, als wäre es nur nach den Applaus daheim gegangen und nicht vom Ende her gedacht, wie Angela Merkel es immer gemacht hat.
Ja, das wäre natürlich hier zu viel gesagt. Ich meine, sie vertritt eine andere Generation, ist moralisch so geprägt, möchte gerne, also aus innerer Überzeugung, scheint mir, dass sie doch Probleme hatte gegenüber Systemen, die in China vorhanden sind. Das heißt, ich glaube, sie ist nicht so taktisch unbedingt innenpolitisch motiviert, sondern ist so, diese Art und Weise, wie sie mit China umgegangen war, ist eigentlich ein Auslauf, ein Ergebnis von ihrer inneren Überzeugung und auch Sozialisation wahrscheinlich auch.
Da sitzt der langjährige außenpolitische Sprecher der grünen Fraktion.
Ja, und vor allen Dingen derjenige, also ich habe schon erzählt, ich war der letzte grüne deutsche Abgeordnete, der vor der Corona-Pandemie in China war. Ich war der Erste, der dann da wieder war. Und ich würde für Frau Baerbock nachdrücklich eine Lanze brechen.
Ja, sagen Sie mal Ihre Perspektive.
Nicht nur, weil sie eine Parteifreundin von mir ist, sondern wir haben jetzt in Deutschland, und das ist der Unterschied zur Zeit von Angela Merkel, wir haben jetzt in Deutschland eine realpolitische China-Strategie. Solange Frau Merkel Kanzlerin war und unter Gerd Schröder, unter Helmut Kohl, gab es einen einfachen Grundsatz in der deutschen China-Politik. Was gut ist für die deutsche Wirtschaft, insbesondere die große Industrie, das ist deutsche China-Politik. Nun hat die deutsche Industrie ihre Haltung gegenüber China schon lange ein Stück verändert. Sie ist sehr viel risikobewusster geworden. Und lange Zeit hat das auf der politischen Seite niemand zur Kenntnis genommen. Erst mit Annalena Baerbock ist, nachdem vorher die nationale Sicherheitsstrategie verabschiedet worden ist, die China-Strategie verabschiedet worden, die übrigens keine feindliche Feinderklärung an China ist, sondern sie sagt, China ist Partner, Wettbewerber und systemischer Rivale.
Also alles.
Und dieser Dreiklang zieht sich durch jede Einzelfrage unserer Beziehung durch. Es gibt nicht einen Bereich, da ist China nur Partner.
Können Sie mal konkret machen?
Ich kann es mal ein Beispiel nennen, wo wir strategisch mit China mehr gemeinsam haben als mit den USA. Die USA wollen fossile Energie exportieren. China und Deutschland und Europa wollen ihre Importabhängigkeit vermindern. Deswegen setzen beide auf den massiven Ausbau erneuerbarer Energien und könnten da gut kooperieren. Was passiert? Auf der einen Seite ist China, sind wir damit konfrontiert, dass China auch aufgrund deutschen Versagens Marktbedingungen hat, wo Subventionen und Fremdkapital sind, die unfair sind und deutsche Wettbewerber oder europäische Wettbewerber benachteiligen. Also nicht nur Wettbewerber, sind auch unfairer Wettbewerber. Und wir haben natürlich, obwohl dieses erste partnerschaftliche Element so schön klingt, wir haben es natürlich damit zu tun, dass wir auch eine systemische Rivalität haben in den Ländern des globalen Südens, wie China dort auch ihre Ansätze zu Erneuerbaren macht, ist nicht nur sozusagen unfairer Wettbewerb, sondern sie tun das, indem sie auch ein Stück, und das ist, glaube ich, die fünfte Dimension, die sie nicht berücksichtigt haben, nämlich ihres autoritären Modells oder Staatskapitalismus ohne Demokratie exportieren. Und deswegen hat Annalena Baerbock, das war ja der Anfang meines Gedankens, Annalena Baerbock die deutsche China-Politik, übrigens im Einklang mit der Industrie, die ursprünglichen Ideen stammen von Herrn Wuttke, damals BDI-Vorsitzender an dieser Stelle, realistisch gemacht. Und die Zeit der Naivität, die lange Zeit die Kanzlerinnen und Kanzler davor geprägt hat, der China-Naivität beendet hat. Und ja, man kann sich immer über Worte das Maul zerreißen, aber ich glaube, dass diese neue Grundierung... Ich bin in China immer gut klargekommen, indem ich mich so geäußert habe, wie ich mich geäußert habe. Ich habe nie ein Blatt von Mund genommen. Aber in der Sache ist das, was Deutschland heute vertritt, gegenüber China sehr viel realistischer als die China-Euphorie der Kanzlerinnen und Kanzler davor.
Sie sagen, Xi Jinping ist eigentlich eine unverbesserliche ökologische autoritäre Figur. Und eigentlich müsste er ein natürlicher Partner für die deutschen Grünen sein. Das klingt nach einer Chance.
Das klingt nach einer Chance.
Ist dieser Mann, den wir da im Hintergrund sehen, ist das ein echter, überzeugter Grüner? Und welche Dimension hat das mittlerweile in China?
Ob er aus moralischen Gründen so leidenschaftlich dabei scheint, sich einzusetzen für Umweltschutz, da kann man diskutieren.
Aber faktisch tut er es.
Ich bin ja Akademiker oder Wissenschaftler, ich beobachte die rasante Entwicklung, grüne Technologie, in China in den letzten 20 Jahren. Brauche ich auch die Statistik nicht zu zitieren, aber was ich meine ist, er ist natürlich ein Sozialist, eine überzeugende sozialistische denkende Figur. Armutbekämpfung ist ein sein Thema. Und das zweite Thema ist seine Theorie, sogenannte grünes Wasser und sauberes Wasser, grüne Berge, also Lü Shui Qingshan auf Chinesisch. Der möchte unbedingt durchsetzen. Das heißt, viele Beamten, Parteikader, haben erhebliche Probleme. Die haben Vorgabe bekommen. Wenn sie das nicht erfüllen, dann haben sie erhebliche Probleme bei Karriere machen. Das heißt, der Xi, der hat die ökologische Leistung verbunden mit
mit
Beförderungsmöglichkeiten. Und dadurch hat er viele Dinge durchgesetzt. Deswegen sage ich, er ist ein fanatischer ökologischer Umweltkämpfer. In dem Sinne ist eigentlich eine natürliche, ohne andere ideologische Aspekte anzusprechen,
Wäre er natürlich verbindet von
deutscher
Grünen. Ich habe zur Kenntnis zu nehmen, dass zum Beispiel China im ersten 4 Monaten dieses Jahres 100 Gigawatt Photovoltaik ans Netz gebracht
muss
hat.
Muss man mal auf der Zunge zergehen lassen, ne? 100 Gigawatt?
Das war mal der angedachte absolute Deckel für Deutschland unter Altmaier und Rösler. Das haben die in 4 Monaten gemacht. Das ist so. Trotzdem.
4 Gigawatt, um das zu verstehen. Ein AKW hat ungefähr wie viel?
Eins. 1 Gigawatt.
1 bis 2.
Die Gaskraftwerke, die jetzt gebaut werden sollen, die neuen.
Das heißt, wir reden über die Entsprechung von ungefähr 100 AKW.
Ja, das kann man nicht ganz so vergleichen, aber das ist so die Dimension. Ja. Es gibt ein weiteres. In Deutschland stehen die Grünen unterm Verdacht, sie hätten den Verbrennungsmotor verboten und das war Auto da. Das ist nicht richtig. Das war Xi Jinping. ob er das aus ökologischen Motiven gemacht hat oder aus industriepolitischen Motiven, da wäre ich eher beim Zweiten. Er hat gewusst, dass China auf Dauer nicht mit der deutschen Automobilverbrennertechnologie konkurrieren kann. Und die niedrigere Komplexität des batterieelektrischen Autos hat er als Vorteil erkannt. Und deswegen ist die Diskussion, die jetzt hier stattfindet, nämlich darüber, wie schnell wir umstellen, eigentlich eine, die uns Xi Jinping aufgezwungen hat und nicht die Grünen. Nur nochmal, dies hat viel damit zu tun, dass China für die Überwindung der Armut, für seine wirtschaftliche Stärke sich loslösen muss von seiner schrecklichen Importabhängigkeit, was Öl und Gas und anderes angeht. Und das ist das Motiv neben der industriepolitischen Seite, dass er solches, also Ausbau der Erneuerbaren und ähnliche Dinge auf den Weg bringt. Ich will das gar nicht schönreden, deswegen habe ich vorhin gesagt, sind strategisch eher unser Partner in dieser Frage, als es die USA sind. Aber ich halte ihn deswegen noch nicht für einen großen Öko.
Aber noch wichtiger ist politische Motivation, Legitimationsfrage. Also Qualität des Wassers, der Umwelt ist für Parteiherrschaft in China ist eine Legitimationsfrage. Weil in den letzten 20 Jahren war das so, dass viele Proteste auf lokaler Ebene stattgefunden haben. Viele Leute waren nicht zufrieden mit dem Wassermangel, mit der Verschmutzung, mit verseuchten Berge und solche Umgebungen.
Man muss ja schon mal ganz kurz, also ich habe das selbst mehrfach erlebt, muss ja nur mal in bestimmten Städten im Winter aus dem Flugzeug steigen und einmal tief einatmen.
Genau.
Und das, was dann brennt in der Lunge, ist böse Umweltverschmutzung.
Genau.
Und ich habe immer gedacht, das atmen auch die Kinder der Parteikader.
Genau.
Und das macht die genauso krank wie alle anderen.
Das ist der Grund, warum zum Beispiel um Peking herum 20.000 kleine Chemiebetriebe einfach von heute auf morgen zugemacht worden sind.
Genau.
Und das war entschädigungsfrei.
Das war Problem. Das war soziales Unruhepotenzial.
Ja.
Und das hat auch dazu veranlasst, diese gigantische Umwelt.
Kann man nachlesen in Büchern von Adrian Geiges beispielsweise.
Jetzt ist viel besser geworden natürlich.
Ja, genau. Jetzt in so einen Rausch kommen, dass wir von China so viel bei der Klimapolitik lernen können, was natürlich die Verbindung ist, es ist beides eine Form von Planwirtschaft. Also China hat die Klimapolitik mit Planwirtschaft durchgesetzt, was immer im ersten Schritt manchmal einfacher ist, als wenn man sich mit einer Föderalismus und Marktwirtschaft rumschlagen muss. Aber am Ende natürlich schlechter. Und in Deutschland die Grünen auch. Und Herr Trittin, ich kann es Sie natürlich nicht ersparen. Als Sie vor 20 Jahren gesagt haben, die Energiewende kostet für die Deutschen eine Kugel Eis im Monat.
Das haben Sie nicht gehalten.
Alleine im Jahr 2023 hatten wir 23 Milliarden Euro, die wir für die Ökostromförderung bezahlt haben.
Ich bin da ganz ruhig. Ich habe bis 2005 dafür gesorgt, solange ich im Amt war, dass das eingehalten wurde. Selbst mein Nachfolger Sigmar Gabriel hat das noch geschafft. Die Explosion der EEG-Umlage durch Nichthandeln ist geschehen unter CDU und FDP und sie war gewollt, weil dazu der Diskurs passen sollte, dass nicht die Erneuerbaren die billigen Energien sind, sondern die Preistreiber. Das war nun nicht mit Herrn Trittin nach Hause gegangen, da müssen Sie sich an Herrn Röster und Herrn Altmaier wenden. Solange ich im Amt war, habe ich das gehalten. Und alles, was danach gekommen ist, hat eine Regierung organisiert, die unter anderem jenen Solardeckel gemacht hat, der dazu geführt hat, dass die deutsche Modulherstellung komplett zusammengebrochen ist.
Ja.
Und wir haben heute ein chinesisches Monopol in dieser Geschichte. Wenn jemand was von Deindustrialisierung Deutschlands versteht, dann waren das CDU und FDP in der Zeit zwischen 2009 und 2013.
Also Sie konnten den Deckel halten, oder Sie konnten die Eiskugel halten, weil die in der Masse noch nicht so viel waren. Dann der Zusammenbruch der deutschen Solarindustrie und das chinesische Überangebot hat das nicht teurer gemacht, sondern billiger, weil die Chinesen natürlich Solarmodule viel billiger produzieren können. Und die Liste der grünen Subventionen, die wir bezahlen, ist ja nun sehr stark. Also sei es Solardächer, die wir da haben, sei es die E-Auto-Förderung, die dann ganz schnell leer gewesen ist bei Robert Habeck.
Ich wollte nur Ihr Argument mit der Kugel Eis einmal widersprochen haben. Okay. Und bei der anderen Geschichte bin ich auch bei Ihnen. Wir müssen an dieser Stelle raus aus einer Subventioniererei, aber das ist aus allen raus. Nicht nur aus den Ökosubventionen, sondern auch aus den über 65 Milliarden Subventionen, die wir in klimaschädliche und fossile Technologien investieren. Das geht dann auch nicht mehr. Ich bin sehr für Marktwirtschaft, aber dann Level Playing Field für alle.
Also ich nehme Erdbeere im Zweifel, aber es ist ein anderes Thema, um das abzuschließen. Ich würde gerne die letzten Minuten noch mal nutzen, um etwas zu besprechen, was auch die ganze Zeit im öffentlichen Diskurs ist. Taiwan. Wie aggressiv ist dieses moderne China? Was haben die wirklich vor? Werden die Taiwan überfallen? Sie sagen, Herr Gu, Sie gehen nicht davon aus, weil es dahinter einen ganz anderen, einen viel größeren Plan gibt, über den wir in Europa und insbesondere in Deutschland wenig sprechen. Und zusammengefasst könnte man sagen, make China great again. Oder habe ich das falsch verstanden?
Ja, ich sehe das so in der Tat. Die Taiwan-Diskussion, die wir in Europa, in Deutschland führen, ist zu alarmistisch, zu hysterisch, zu gefährlich sogar aus meiner Sicht, weil ich erwarte keinen Ausbruch eines Kriegs. Die Logik ist, dass die drei großen Akteure, Amerika, China und Taiwan, keiner von denen möchte gerne einen Krieg. Und Taiwan, warum nicht? Taiwan, natürlich, wenn Taiwan wirklich sich wagen würde, unabhängig zu erklären, dann bedeutet das Ende des Regimes oder der Republik Taiwan ist vorbei. Weil das automatisch das chinesische antiseparatistische Gesetz auslösen könnte. Und selbst Xi kann auch nichts tun. Xi, glaube ich, hat auch kein Interesse, innerhalb seiner Regierungszeit Taiwan mit militärischen Mitteln einnehmen. Warum? Ich glaube, in Peking herrscht aus meiner Sicht die Vorstellung, die Zeit ist auf unserer Seite. Wir müssen uns nicht beeilen. Wir müssen aber schaffen, dass eine Situation zu vermeiden, wo die taiwanesische separatistische Regierung mit Anführungszeichen wagen würden, sich unabhängig zu erklären. Dann wären wir gezwungen. Und deswegen kommen die permanente Übungen als Abschreckung, um diese Situation.
Also sagen einmal kurz die Waffenkammer aufmachen, um zu zeigen, was man hat.
Die Amerikaner aus meiner Sicht.
Sie gehen nicht von einem militärischen, von einem bewaffneten Konflikt aus.
Ich gehe nicht davon aus. Mhm. Also die Amerikaner haben auch keine Interesse.
Ich will gar nicht widersprechen, was Ihre Beschreibung auch der Risikoaversität an dieser Stelle angeht. Von der chinesischen Regierung, die unterscheidet sich von der russischen. Dennoch. Ich bin mit solchen Prognosen seit dem russischen Überfall auf die Ukraine sehr vorsichtig. Da haben selbst die russlandkritischen Grünen nicht geglaubt, dass dieses Ausmaß an Krieg auf den Weg gebracht werden kann. Und deswegen bin ich da sehr zurückhaltend. Und ich bin auch deswegen zurückhaltend. Sie haben vorhin einen interessanten Satz gesagt. Eines der vier Ziele sei, dass China groß wird, ohne in einen militärischen Konflikt mit einer Großmacht zu geraten. Das heißt aber,
es könnte eine kleinere sein.
Kleinere kann man schon so behandeln. Und das ist übrigens der Unterschied zu der Außenpolitik von Deng Xiaoping zu Xi Jinping. Fragen Sie mal die Philippinen, fragen Sie mal Vietnam, wie sie das Vorgehen Chinas im südchinesischen Meer empfinden. Das sagen die nicht. China ist ein guter Nachbar, sondern die sagen, wir haben ein riesiges Problem und wir können uns aus vielen Gründen dagegen nicht wehren. Fragen Sie mal, wie es Indien geht mit 3000 Kilometer ungeklärter Grenzfrage im Himalaya, wo es Eskalationen gegeben hat, die man dann wieder eingedämmt hat, aber ähnliches. Aber dass China als eine Kraft wahrgenommen wird, die den Aufstieg organisiert ohne militärische Bedrohung, das ist nun wirklich widerlegt. Mhm. Und an dieser Stelle nochmal, ich glaube auch, dass aus dem Kalkül andere Instrumente für den Anschluss von Taiwan sprechen als Militär. Aber so leicht würde ich es mir nicht machen. Und dass die chinesische Außenpolitik ohne Militär auskommt, das stimmt schon lange nicht.
Herr Gu hat ein hat ein anderes interessantes Argument. Vielleicht können Sie uns das noch mal näher bringen, Herr Guth. Und zwar sagen Sie, da gibt es diesen großen Plan dahinter. Ich habe das eben kurz angedeutet. Und eigentlich geht es um diesen großen Traum, die Chinesen ähnlich wohlhabend zu machen wie Europäer und Amerikaner.
Genau.
Ja. Das ist eigentlich die große Idee. Das ist das große Versprechen der Kommunistischen Partei. Wir machen euch genauso wohlhabend, wie Europäer und Amerikaner auch sind. Wenn Sie das mal als sozusagen mit ökonomischen Kennziffern mal unterlegen, wo sind die da auf diesem Weg? Genau. Wie kann man das vergleichen?
Wo sind die Chinesen, wo sind die Deutschen, wo sind die Amerikaner? Mhm. Zum Beispiel, wenn Sie pro Kopf GDP nehmen würden, die Chinesen sind auf dem Niveau von etwa 13.000 US-Dollar. Die Deutschen sind viel mehr, das sind ungefähr
40?
Ja, mehr. Etwa 59.000 US-Dollar.
Die Amerikaner, also US, ja.
US-Dollar, okay. Meine ich. Die Amerikaner sind bei etwa 80.000 pro Kopf. Das heißt, die Deutschen, die sind produktiver, dreifach
als die Chinesen,
die Amerikaner sechsfach. Das heißt, China ist nicht so weit, also solches Lebensstandard zu erreichen, wie wir in Deutschland, in den USA genießen können. Das wollen sie aber haben. Mhm. Das heißt, ich wollte damit sagen, dieses übergeordnete Ziel, was die kommunistische Herrschaft anstreben möchte, ist, chinesische Nation zu erneuern und wieder hochzuführen an die Spitze der Welt. Wiedervereinigung ist ein Bestandteil davon, aber es ist ein untergeordnetes Ziel. Mhm. Das ist für sie ist gefährlich.
Über allem steht sozusagen
genau, wenn
der Wohlstand.
Wenn er ja. wagen würde, aus meiner Sicht, wenn Peking wagen
mein
würde.
Mein Eindruck aus meinen letzten Reisen, also ich hätte vor 5 Jahren hätte ich fast das gleiche Argument verwendet wie Sie. Dass also Wohlstand und die historische Leistung, so viele Menschen, 800 Millionen Menschen aus absoluter Armut, quasi in eine globale Mittelklasse geführt, ist eine große Leistung der chinesischen KP. Mein Verdacht ist, dass mit der zunehmenden autoritärer währenden Herrschaft in China dieses Narrativ vom Wohlstand zumindest ergänzt wird um ein nationalistisches Narrativ, nämlich eines, was auch Größe, auch militärisch nach außen unterstreicht. Ja. Und das sage ich als jemand, der gerne in China gewesen ist und viel mit denen diskutiert hat. Mein Eindruck ist, die Beschreibung, dass der Gesellschaftsvertrag zwischen der KP und dem Volk darauf besteht, wir holen euch aus der Armut und bringen euch in den Wohlstand, dass der in den letzten Jahren zumindest ergänzt worden ist um einen extrem nationalistischen Diskurs.
Genau, wir haben eine neue Schlussbemerkung für Sie.
Zeitalter des Nationalismus und Russland hat ja auch wieder alle ökonomische Vernunft den Ukraine-Krieg vom Zaun gebrochen, weil sie den Nationalismus vor den Wohlstand gesetzt haben.
Aber ein Wort. Chinesen sind ja keine Hosen. Das muss man berücksichtigen. Ja. Ne? Putin bombardiert.
Das ist ein schönes Schlusswort, kann man so stehen lassen.
Putin bombardiert,
Chinesen sind keine Russen.
Der Satz stimmt immer.
Überall deutsche Politik auch klar machen.
Genau, im Rahmen der Neue Seidenstraße ist natürlich aggressiv, aber der baut irgendwie überall. Brücken, Flughafen, das ist der Unterschied. Deswegen, ich meine, die Mentalität, Siege ohne Krieg, das ist die höchste Tugend, was in China herrscht, dass er für die Eliten, die ruling class, die politische Elite, das ist für dich eine große, natürliche Leistung, wenn du Taiwan nach Hause holen könntest, aber mit welcher Art und Weise spielt auch eine große Rolle. Wenn du Taiwan bombardiert, ruiniert, kriegst du zurück, okay, so what? Aber wenn du es schaffst, Taiwan ohne Bombardierung nach Hause zurückholen könnte, dann bist du ein Hero, eine Heldin.
Ja, meine,
das heißt, diese mentale Siege ohne Krieg, das spielt auch eine Rolle.
Und ist das auch so, diese ganz zum Schluss noch stärker gefragt, wir haben Zeit?
Wir haben Zeit.
Wir haben wirklich Zeit.
Taiwan war vor 30 Jahren fast die Hälfte, war so stark wie die Hälfte der chinesischen Volkswirtschaft.
Irre.
Jetzt Taiwan ist nicht einmal vergleichbar mit einer Provinz Guangdong oder Jiangsu, wenn es darum geht, ökonomische Kapazität. Das heißt, die Zeit aus der Sicht der Pekinger Regierung ist auf unserer Seite. Wir müssen uns nicht beeilen. Und warte mal. Nummer 4, das Strategen. ausgeruht auf der Schiff des Feindes zu warten, wäre die beste Strategie.
Okay, also, ich finde, das sollten wir irgendwann in eine zweite Runde gehen lassen. Dann reden wir mal über Demografie und die Probleme, die es auch in China gibt. Die haben mit vielen Problemen gerade auch zu kämpfen. Ist alles nicht so einfach. Danke sehr. Viel gelernt heute Abend. Jetzt die Kollegen vom Heute-Journal Update. Und wir sind am Dienstag wieder für Sie da. Bis dahin. Dankeschön. Tschüss.